Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Putins Grundprinzip scheint ja die ständige Eskalation zu sein. Nicht nur, aber auch im Krieg gegen die Ukraine, also die militärische Eskalation, aber auch die verbale Eskalation. Die Ukraine werde von Nazis regiert und müsse befreit werden. Die Ukraine sei eigentlich gar kein Land. Die NATO habe Russland zum Angriffskrieg gezwungen und so weiter. Wir kennen das. Es ist vielleicht kein Wunder, dass auch im Westen immer mehr Menschen verbal aufrüsten. Aus dem Kreml-Chef wurde in wenigen Monaten ein Autokrat, ein Diktator und vielleicht reicht auch das nicht. Darf man, soll man, muss man Putin einen Faschisten nennen? Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi ist Inhaber der Ludwig-Börne-Professur an der Uni Gießen und leitet dort das Panel on Planetary Thinking. Und er stellt im neu erschienenen Schwarzbuch Putin genau diese Frage nach Putin und dem Faschismus. Guten Tag, Herr Leggewi.
Guten Tag, Herr Rappantl.
Ja, die Frage, wie sinnvoll das ist, Putin als Faschist zu bezeichnen, die ist so komplex, dass sie sich der natürlich auf unterschiedlichen Ebenen nähern und darüber reden wir auch gleich noch. Ich nehme trotzdem erstmal die etwas unterkomplexe Abkürzung zum Fazit. Ist Putin am Ende ihrer Abwägungen ein Faschist?
Putins Herrschaft und Putins Vorgehensweise gegen die Ukraine hat faschistische Züge. Ich komme zu dem Endergebnis, dass das ein stalinoider Kern, also etwas, was an Stalin erinnert, mit einer faschistischen Hülle ist. Das heißt, Putin hat es tatsächlich geschafft, beide Variationen totalitärer Herrschaft des 20. Jahrhunderts in einem Regime zu vereinigen.
Die Frage nach diesem Faschismus, die ist ja nicht banal. Das liegt auch daran, weil man sich eigentlich entscheiden muss, was man da mit wem abgleichen will. Das schreiben Sie auch selber. Also Hitler mit Mussolini, die beiden historischen Urfaschisten, oder doch eher Hitler mit Stalin oder Hitler mit Putin, oder sie landen dann auch ganz in der Gegenwart, Putin mit Trump. Welche Vergleichsebene halten Sie für die richtige?
Ich denke, man muss alle vier anwenden. Der Vergleich, das muss man deutlich machen, ist nie Gleichsetzung. Viele Menschen verwechseln das, wenn man sagt, das kann man nicht vergleichen. Man kann sehr vieles miteinander vergleichen. Es muss aber sinnvoll sein. Und sinnvoll ist beispielsweise, Putin und Trump in eine Reihe zu stellen, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie autokratische Herrschaft im 21. Jahrhundert wieder auf dem Vormarsch ist gegenüber den Demokratisierungsbewegungen, die wir vorher hatten. Und Putin hat eben, anders als Trump, den Sprung in die Diktatur geschafft. Wenn man Hitler und Mussolini vergleicht, dann geht es um die innere Differenzierung des Faschismus. Das war ja in Italien und in Deutschland nicht völlig dasselbe. Wenn man Hitler und Stalin anspricht, dann hat man in beiden entdeckt, zum Beispiel Hannah Arendt in einer ganz berühmten Schrift, Aspekte totalitärer Herrschaft, die in beiden Regimen, die ja eigentlich verfeindet und konträr und antagonistisch waren, zu finden waren. Und wenn wir jetzt über den Faschismus reden, wird es kompliziert, weil Putin ja ununterbrochen den Faschismus anklagt. Den sieht er ja in Kiew oder auch im Westen insgesamt repräsentiert. Und fast wie in einer kontraphobischen Anmutung bekämpft er etwas, was in ihm, in seinem Regime, sich mehr und mehr durchzusetzen scheint.
Jetzt haben Sie gesagt, vergleichen bedeutet nicht gleichzusetzen, sondern eben Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede herauszuarbeiten. Wo, in welchem Punkt würden Sie sagen, unterscheidet sich Putin ganz klar von diesem Urfaschismus von Hitler und Mussolini beispielsweise?
Putin hatte niemals eine Massenbewegung hinter sich. Er hat einiges Russland gegründet. Er zeigt sich auch mal den Massen. Er lässt sich auch mal zujubeln. Er war nie der charismatische Führer, die Hitler und Mussolini gewesen sind. Das war niemals so. Er hat auch keine, sagen wir mal, eine Gang bei sich gehabt wie die SA, die SS oder die Schwarzhemden in Italien. Es ist so, dass er eigentlich jemand ist, der nicht auf die Politisierung, die Ideologisierung der gesamten Gesellschaft gesetzt hatte vor 2022, sondern jemand, der auf die Entpolitisierung, die Demobilisierung der Gesellschaft gesetzt hatte. Er wollte die Gesellschaft passiv halten, um seine Ziele zu verfolgen und sich dann dafür mit einem erfolgreichen Krieg Zustimmung zu verschaffen. Jetzt ist er dazu übergegangen, gerade den Krieg als das Element der Zustimmung zu ihm zu machen. Das heißt, er stellt sich in Stalins Tradition des großen Vaterländischen Krieges gegen den Westen, damals Richtung Berlin, Richtung Hitler, Deutschland. Und genau diese Disziplinierung über den Krieg ist das, was er im Moment betreibt. Das ist sozusagen keine positive, flagrante Zustimmung, aber es ist eine, die gewissermaßen jetzt sagt, das ist unser Vaterland, das angegriffen ist, wie Stalin das gemacht hat. Und hier müssen wir einfach mitmachen.
Bei diesem Vergleichen ohne gleichzusetzen, sehen Sie darüber hinaus Elemente, wo Sie sagen, die sind dann doch typisch Faschismus?
Naja, ich denke, dass Putin in seiner Kriegsführung, seiner unglaublich brutalen Kriegsführung tatsächlich auf etwas abzielt, was auch faschistische Diktaturen im Sinn hat, nämlich die vollständige Extermination eines Volkes. Ich glaube, dass es hier nicht darum geht, die Ukraine oder die Ukrainer zu schwächen, sondern es geht darum, ihnen die Lebensgrundlagen zu nehmen. Das ist erklärte Absicht. Das ist übrigens auch schon vor der Kriegsführung bei Putin angeklungen. Also dieses Ethnozidale, was dahinter steht, manche reden auch schon von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die dort stattfinden. Also diese exzessive Kriegsführung ist, glaube ich, etwas, was sehr stark an die hitlerische Kriegsführung erinnert. Und es gibt auch andere Elemente einer gewissen politischen Theologie. Wenn Sie sich anschauen, wie Putin das russische Reich, die russische Welt mystifiziert, das heißt die Wiederherstellung eines großen Imperiums, Hitler hätte gesagt, des Dritten Reiches, der Aufbau eines Dritten Reiches, wie hier gewissermaßen eine Dekadenz, die von außen herbeigeführt worden ist, in dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Putins Kopf, dass die sozusagen revidiert werden soll und dann in einem Ultranationalismus, in einem Imperialismus sich zeigt. Das sind Elemente, die tatsächlich an den Faschismus erinnern und die tatsächlich auch Züge des Faschismus weitertragen.
Wenn Sie sich diesem Phänomen nun wissenschaftlich nähern, dann gibt es schnell Kritik an Politologinnen, an Politikwissenschaftlern. Ihr macht keine Wissenschaft mehr, ihr macht hier Aktivismus. Ist da was dran oder gehört das Positionbeziehen zur Wissenschaft dazu aus Ihrer Sicht?
Ich gehöre zu denen, die sagen, dass Wissenschaft Position beziehen muss. Das betrifft nicht nur den Ukraine-Krieg, das betrifft auch den Klimawandel und dergleichen mehr. Ich glaube, dass das zu unserem Geschäft gehört. Politikwissenschaft ist auch immer eine politische Wissenschaft, ist immer auch eine, die politische Bildung betreibt, die politische Aufklärung betreibt. Damit ist insbesondere ins Visier genommen mein Kollege Timothy Snyder. Hätte man früher auf ihn gehört, hätte man sehr viel eher erfahren können, um was es sich handelt und viel mehr einen Historiker gesehen, der sein Fach beherrscht und der gleichzeitig aber auch davor warnt, dass unsere Vernachlässigung nicht nur der Ukraine, sondern aller ostmitteleuropäischen Staaten immer im Blick auf Russland, mit ihrer Fixierung auf Russland, der das auch aktivistisch bekämpft hat, in Form von Artikeln, in Form von Vorträgen und dergleichen mehr. Er war ein sehr wichtiger Warner und deswegen möchte ich ihn da ausgesprochen in Schutz nehmen gegen den Vorwurf des Aktivismus. Und ich glaube, wer sich im Moment nicht politisch engagiert, der hat den Schuss nicht gehört.
Das sagt Klaus Leggewi, Politikwissenschaftler hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Herr Leggewi, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.